Ja, schlagt mit mir zusammen das Matthäusevangelium auf. Wir fahren dort fort mit unserer Reihe zu dem Matthäusevangelium und wir werden heute noch ein letztes Mal diese Verse in Kapitel 6 anschauen, nämlich die Verse 1 bis 18. Also Matthäusevangelium, Kapitel 6, 1 bis 18. Und wir werden hier vor allem auf das Thema oder auf das ansprechen, was Jesus hier über Vergebung sagt. Ich lese aber um des Zusammenhangs willen die Verse nochmal. Also Kapitel 6, Vers 1, das ist das Wort Gottes, gesprochen von Jesus in seiner Predigt. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht dem Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das war das Wort Gottes. Ich bete noch kurz mit uns und dann kommen wir zur Auslegung. Vater, ich bitte dich nochmal, hilf uns zu bestehen und hilf uns zu antworten auf dein Wort. Amen. Ja, wie gesagt, sind wir ja in der Mitte unserer Reihe zu Matthäus und somit auch zur Bergpredigt. Und wir haben zu diesem Abschnitt in den letzten drei Predigten eigentlich vier Punkte herausgearbeitet und immer wieder angewandt. Das erste ist die Gnade, mit der uns Jesus anspricht. Haben wir ausführlich gesehen. Jesus, der gekommen ist, um Sünder anzusprechen als Kinder Gottes, der sein Leben gibt, um sie von ihrer Sünde zu retten und der sie mit als Familienangehörige anspricht. Und wir haben als zweites gesehen, die Gefahr, also erstens die Gnade, dann die Gefahr, vor der Jesus uns warnt, im Vers 1 in Kapitel 6. dass wir diesen Lohn nicht verlieren. Und wir haben dann gesehen, dass Jesus eben über diesen Lohn spricht, also der dritte Punkt, der Gewinn, den er hier immer wieder erwähnt in diesem Absatz und den Jesus auch ausformuliert in dem Vaterunser. Das ist unser Gewinn, das, wofür wir beten. Wir haben das zusammengefasst als zwei Punkte. Das eine ist, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Unser Gewinn ist als Christen, diese Herrlichkeit zu erleben. Und das zweite ist, der zweite Aspekt des Gewinns, des Lohns, ist, dass Gott uns alles gibt, was wir auf dem Weg dahin benötigen. Sowohl eben materiell, unser tägliches Brot gib uns heute, wie auch geistlich und in unserer Beziehung zu Gott, die Vergebung unserer Schuld. Und wir haben dann als viertes gesehen, also nach dem Gewinn, der Glaube in unseren stillen Pflichten. Was ist nun die Umsetzung, die Jesus fordert? Was ist die Praxis, die logische Konsequenz von den ersten drei Punkten? Ist es der Glaube in unseren stillen Pflichten. Und heute, wenn man so möchte, könnte man sagen, wir schauen uns einen Aspekt dieses Glaubens an, nämlich die Vergebung. Und nun, vielleicht sagst du, auf dem ersten Blick hat Vergebung ja eigentlich nichts direkt mit Glauben zu tun. Also, wir könnten sagen, es gibt viele Leute, die Gott nicht kennen und Jesus ablehnen würden, die durchaus sagen, dass Vergebung etwas Wichtiges ist. Wir finden immer wieder, dass auch im säkularen Bereich, dass Seminare angeboten werden, dass wir wissen, dass am Arbeitsplatz es wichtig ist, dass wir vergeben können. Und es gibt auch gute Argumente aus psychologischer Sicht zu vergeben. Also wir wissen aus Studien, dass Menschen, die vergeben, glücklicher sind. Und vielleicht hast du schon gehört, wer nicht vergibt oder wer nachträglich ist und Bitterkeit hegt, der fügt sich selbst am meisten Schmerzen zu. Das ist ein Argument, was immer wieder auch im säkularen Kreis gesagt wird oder zu lesen ist. Und es ist möglich, in manchen Fällen und für manche Menschen alleine aufgrund solcher Argumente und Überlegungen so manches Unrecht zu vergeben. Mahatma Gandhi, der für seinen gewaltlosen Widerstand und seine Vergebung letztlich auch bekannt war, der sagte: Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken. Aber wenn wir einen zweiten, ehrlicheren Blick auf dieses Thema tun, dann finden wir, dass tatsächliche Vergebung ohne Glauben doch selten und ja sogar unbeliebt ist. Und dass oft schon allein der Vorschlag zu vergeben viel Zorn und Empörung hervorruft. C.S. Lewis hat es mal so gesagt: Alle sagen, Vergebung sei eine wunderschöne Idee, a lovely idea, sagt er, bis sie selbst etwas zu vergeben haben. Und er sagt das in seinem Buch Mere Christianity, was kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde, wo es gerade sehr viel zu vergeben gab. Und gerade weil Vergebung oft so abstrakt bleibt, ist es hier, denke ich, hilfreich, mit der praktischen Frage zu beginnen in dieser Predigt. Nämlich mit der Frage, was ist eigentlich Vergebung? Wie sieht Vergebung, auch hier Vergebung in unserem Predigttext, wie sieht das praktisch aus? Wann fordert Gott Vergebung von uns? Gibt es Situationen, wo wir nicht vergeben sollen? Oder gibt es unterschiedliche Arten zu vergeben? Und hier hilft uns der Kontext auch zu verstehen, worüber Jesus redet, wenn er über Vergebung spricht. Jesus hat ja, und wir nehmen diese Predigt immer so in einzelnen Stücken, aber wir müssen uns daran erinnern, er hat ja eine Predigt gehalten. Er hat gerade darüber geredet, in Kapitel 5, Vers 23, dass wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, du hingehen sollst und dich versöhnen sollst mit deinem Bruder. Und ich glaube, das gibt uns einen Hinweis, wie wir Vergebung verstehen sollten. Er fordert erst Versöhnung in Kapitel 5 und wird dann spezifisch und fordert Vergebung. Vergebung laut Jesus dient also der Versöhnung. In 5 Vers 23 geht es ja darum, dass wir mit unserem Bruder uns versöhnen sollen. Und es wird nicht konkret gesagt, wie das stattfinden soll. Jesus sagt dann einfach, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, also wahrscheinlich in solchen Fällen müssten wir dann um Vergebung bitten. Und hier in unserem Predigttext fordert Jesus sozusagen die andere Seite, dass wir, um uns zu versöhnen, Vergebung gewähren. Das Ziel ist Versöhnung unter Menschen. Das Ziel ist Frieden. Und deswegen sagt Jesus ganz am Anfang der Bergpredigt, glückselig die Friedensstifter, Schlachter übersetzt Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das heißt also, dass Vergebung im größeren Kontext der Schrift und der Bergpredigt hier nicht einfach dazu da ist, dass du in deiner Seele Friede findest, sondern das Ziel ist immer Versöhnung, dass zumindest langfristig echter Frieden zwischen dir und deinen Mitmenschen entstehen kann. Und das kann uns so helfen in so manchen praktischen Situationen. Was ist der Weg, der jetzt zum Frieden dient? Was ist der Weg? Spreche ich die Sünde an? Spreche ich sie nicht an? Wie gehe ich auf den Bruder, auf die Schwester zu? Dient das zum Frieden? Und das gibt uns schon mal eine Ausrichtung, wie Vergebung gemeint ist. Und Jesus beschreibt uns auch, wie das konkret aussehen kann. Zum Beispiel in Lukas 17, in Versen 3 bis 4. Jesus sagt dort, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Das ist Lukas 17, wer das aufschlagen möchte. Wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Weiß noch, wo ich als Jugendlicher diese Stelle gelesen habe, habe ich oft gedacht, so wann geschieht das schon, dass jemand 7-mal am Tag gegen mich sündigt. Und dann hatte ich das Vorrecht, meine eigene Familie zu gründen und habe gemerkt, wie realistisch das ist. Also wie oft versündigen wir uns gerade in unseren Familien aneinander. Dein Ehemann oder deine Ehefrau, wer verheiratet ist, oder deine Kinder. Und gerade bei den Kindern weisen wir ja sehr oft zurecht, wer schon Kinder hat oder wer Kinder betreut hat oder länger schon kennt. Und wir weisen sie zurecht, wie hier im Vers 3, und dann tun sie wieder das Gleiche im nächsten Moment. Vielleicht in einer etwas anderen Situation. Und die Frage ist hier, gerade auch in unseren Familien, sind wir bereit, 7-mal, 7 ist die Zahl, eine symbolische Zahl auch in der Bibel, die Zahl der Vollkommenheit, also immer wieder, bist du bereit, beständig und geduldig zu vergeben? Und Lukas 17 behandelt ja den Fall, dass die Person, das Gegenüber, das bereut, was er oder sie tut. Aber was, wenn der andere seine Sünde gegen dich nicht bereut? Was machen wir dann? Wenn der Ehepartner blind bleibt für seine Sünde. Und wenn ich zurückdenke, wie oft war ich blind für etwas an mir, worunter meine Frau schon länger gelitten hat. Was, wenn der andere sich rechtfertigt, wenn du ihn zurechtweist? Wenn er einfach seine Liste an Gründen bringt, wieso er so gehandelt hat und nicht bereit ist zu hören. Oder wenn die Kinder nicht einsehen, dass sie dich verletzt haben und einfach keine Reue da ist. Und es ist in diesen Situationen oft nicht weise hinzugehen und zu sagen, ich habe dir vergeben. Manchmal sagen wir, erregen wir mit dieser Aussage auch den Zorn des Gegenübers, wenn er gar denkt, dass er gar nicht gegen dich gesündigt hat. Oder wenn der andere sogar meint, dass du das Problem warst. Und wie oft sind wir in der Situation, dass wir selbst die Schuld des anderen sehen und eben nicht unsere eigene. Und darum werden wir auch ansprechen in Kapitel 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und es gibt so tiefliegende Verletzungen, auch bin ich sicher bei manchen von euch, Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, die wirklich nicht leicht verheilen. Vielleicht das Familienmitglied, der bekannte oder ehemalige gute Freund, wo die Beziehung durch Bitterkeit und Unversöhnlichkeit zerstört wurde. Und wie sieht Vergebung dann aus? Und Jesus hat schon erklärt, wie Vergebung dann aussieht, in Kapitel 5, Vers 4, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also die Antwort ist Feindesliebe. Und wir haben damals, als wir darüber gesprochen haben, über diesen Text gesehen, dass Feind nicht unbedingt einer ist, der sich mir zum Feind erklärt hat, der irgendwie ein erbitterter Gegner im beruflichen Kontext ist zum Beispiel oder einer, der gegen mich kämpft, sondern oft ist mein Feind unser Nächster, der in diesem Moment mich wie ein Feind behandelt und somit zu meinem Feind wird, also mich verletzt oder manipuliert oder ausnützt oder im Stich lässt. Das heißt, wir können also sagen, dass obwohl das Ziel von Vergebung der Friede sein soll, wird es oft sein, dass wir einseitig vergeben müssen. Und darüber redet Petrus, wenn er sagt in 1. Petrus 3, Vers 9, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und gerade in solchen Situationen kann Vergebung ein jahrelanger, andauernder Prozess sein, der unglaubliche Geduld erfordert. Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und Paulus schreibt über die Liebe in 1. Korinther 13, 5 bis 7, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und ich hoffe, dass ihr die Tragweite seht. Das Ausmaß von Jesu Forderung, wenn er sagt in Matthäus 6, Vers 14, wenn ihr dem Menschen ihre Vergehungen vergebt. Und es wird die einen geben, die von ihrem Charakter her, das hat mir Walter geholfen zu sehen, wo wir darüber gesprochen haben, über das Thema, von ihrem Charakter her einfach schnell gekränkt sind, schnell ja, die Dinge nicht so leicht vergessen können. Und die Dinge einfach sehr schnell zu Herzen nehmen. Andere Dinge aufbewahren, die andere gegen sie getan haben. Viel über erlittenes Unrecht nachdenken und diese Gedanken eher pflegen und hegen. Und das sind die Menschen, die auch oft ihr Umfeld damit vergiften und nicht nur ihre Seele, sondern auch die Mitmenschen darunter leiden. Aber es gibt auch den anderen Typen, wo man sagen würde, der hat eher so die dickere Haut. Es gibt den Menschen, der einfach nicht so schnell Dinge persönlich nimmt und vielleicht eher mal sagt, Schwamm darüber und eigentlich die Dinge recht locker wegsteckt, Beleidigungen und so weiter oder Kritik. Aber vielleicht bist du so ein Mensch und du bewahrst die Dinge trotzdem noch auf, so in der hintersten Kammer deines Herzens und du tust da so, dass es macht dir erstmal nicht so viel aus, aber du holst die Dinge dann heraus im passenden Moment und du benutzt sie als Waffen, um den anderen dann zu konfrontieren mit, wenn du zornig wärst. Und ich hoffe, wir sehen, wie sehr uns dieses Thema alle angeht. Wir sind anders von unserer Prägung, von unserem Charakter. Aber wenn wir doch mit der biblischen Forderung von Vergebung konfrontiert werden, dann merken wir, wie langsam wir bereit sind zu vergeben. Und die Bibel sagt sogar, dass von Natur aus niemand vergibt. Allein deswegen, weil das Vergeben etwas Gutes ist. Und die Bibel sagt, in Römer 3, Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und er fährt dann fort und entfaltet das, entpackt das aus, was er gerade gesagt hat, in Vers 15, ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Und das sagt uns doch, dass Vergebung und Frieden dem gefallenen, von Gott getrennten Menschen fremd ist. Er kennt diesen Weg nicht. Es ist ein fremder Weg für ihn, den er nicht kennt, den er nicht findet. Und das sagt uns, dass jegliche Vergebung, die wir doch unter den Menschen sehen, allein auf Gottes Wirken zurückgehen muss, auf Gottes allgemeine Gnade. Wir sehen zum Beispiel in Römer 2, wie Gott dem Menschen das Gewissen erhalten hat. Und das Gewissen des Menschen sagt ihm, Vergeben ist besser als Rache. Vergeben ist besser als Rache. Und so hat Gott seine Mittel, um den Menschen zurückzuhalten, so schlimm zu werden, wie sie eigentlich von Natur aus wären. Und daher finden wir manche erstaunliche Erzählungen sogar von Vergebung in der Geschichte der Menschheit. Und doch sind diese Menschen oft gottlos und gehen verloren. Und das führt uns doch zur eigentlichen Frage, die wir uns stellen müssen. Wie sieht christliche Vergebung aus? Wie sieht geistliche Vergebung aus? Durch Gott gewirkte Vergebung. Wie sollen wir vergeben, damit, wie Jesus am Anfang der Bergpredigt sagt, unser Licht leuchtet vor den Menschen, dass sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater in den Himmel preisen? Wie sollen wir so vergeben, dass das geschieht? Und vielleicht fragst du dich heute, wie kann ich eigentlich darin wachsen, anderen zu vergeben? Wie kann ich lernen, Bitterkeit loszulassen? Und vielleicht merkst du, du schaffst es nicht. Und nun, du kannst, wie Mahatma Gandhi einfach sagen, der Schwache kann nicht verzeihen, ich will doch stark sein und deswegen verzeihe ich jetzt meinem Mitmenschen. Aber ist das christliche Vergebung? Und sagen wir mal, du hättest sogar Erfolg damit und jetzt? Sagst du vielleicht, jetzt kann ich mich endlich wieder im Spiegel anschauen, weil ich vergeben kann? Oder mein Leben als Christ ist jetzt wieder akzeptabel? Es stört mich nicht mehr so wie vorher, ich bin jetzt etwas stärker geworden. Und merkt ihr, wo uns das hinführen würde? Es würde uns dahin führen, dass wir genauso werden wie die Menschen, die vor der Jesus uns hier warnt in dem Abschnitt, seid nicht wie die Heuchler, seid nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, was ist christliche Vergebung, müssen wir nochmal etwas ausführlicher auf den Kontext eingehen. Am Anfang dieses kleineren Abschnittes über Gebet sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 5, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Heuchler eigentlich sowas wie Schauspieler sind. Das griechische Wort für Schauspieler ist sehr, also das Wort für Heuchler kommt von dem Wort von Schauspieler. Und hier geht es um Schauspielerei, um vor dem Menschen gesehen zu werden. Also wir tun Dinge, um von ihnen gesehen zu werden. Und auch bei Vergebung gibt es die Gefahr, dass unsere Vergebung sozusagen auf der Bühne sich abspielt, um dabei gleichzeitig gesehen zu werden. Und vielleicht auch nur, dass wir der einzige Zuschauer sind und uns selber applaudieren und gratulieren, dass wir so stark waren und vergeben haben. Aber Jesus Christus sagt am Anfang der Predigt, glückselig die Armen im Geist, die Schwachen, die mittellos vor Gott kommen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und es fällt auf, das, was wir am Anfang angesprochen haben, Vergebung im säkularen Bereich, ist immer wieder die Betonung, dass du stark werden kannst, dass Vergebung etwas ist, was dich weiterbringt. Am Ende eines Ratgebers, einen Online-Ratgebers zu Vergebung, habe ich gelesen, einen Link, willst du mehr für dich und deine persönliche Weiterentwicklung tun? Darum geht es in der Welt. So denkt die Welt über Vergebung. Und eben oft nur dann, wenn es nichts zu vergeben gibt. Aber liebe Geschwister, auch bei uns gibt es diese Gefahr, dass wir auf diese Art und Weise vergeben. Wir vergeben vielleicht dann in einer großzügig, möglichst offensichtlichen Art und Weise. Wir betonen die Sünde des Gegenübers und gewähren ihm dann Vergebung von oben herab, auch wenn es vielleicht nur eine Lappalie war. Oder wir vergeben nicht, wenn es wirklich schwierig wird. Wir finden Vergebung gut und hören Predigten darüber, hören Seminare dazu, bis wir wirklich etwas zu vergeben haben. Bis jemand wirklich unsere Ehre zerstört hat, unseren Ruf verunstaltet, unser Geld veruntreut, vielleicht unsere Nächsten verletzt oder vielleicht der Ehepartner wirklich fremd geht. Und wir lassen dann Bitterkeit und unvergebene Schulden schmoren und wuchern, während wir äußerlich unsere religiöse Show aufrechterhalten und sagen, ich habe ja vergeben, aber. Und genau diese Gefahr spricht ja Jesus an im ganzen Kapitel. Wir sehen am Anfang des Kapitels 6 diese Warnung, habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Und das ist, wir haben gesehen, eine Zusammenfassung von all dem, was er sagen wird in Versen 2 bis 18. Wir könnten es auch umgekehrt sagen, dass diese drei Abschnitte, der erste Abschnitt von 2 bis 4 über Almosen und dann 5 bis 15 über Gebet und 16, 18 über Fasten, beispielhaft den Vers 1 auslegen und erklären. Und wir haben die letzten Male gesehen, dass diese drei Abschnitte immer ähnlich beginnen und einen ähnlichen Verlauf haben, eine Art Rhythmus haben. Und wir werden heute deswegen nicht mehr darauf eingehen. Aber was wichtig ist, hier zu sehen, dass dieser Rhythmus, den wir die letzten Male gesehen haben, für die in den heutigen Versen eigentlich durchbrochen wird. Dieser Rhythmus wird gestört von den Versen 9 bis 15. Und ich lese die kurz vor, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten. Und dann kommt in Vers 6 die Aufforderung, wie wir denn beten sollen. Und wir haben vorher einen ähnlichen Abschnitt über das Fasten, wo auch dieses Muster drin war. Wie sollen wir es nicht tun und stattdessen, wie sollen wir es tun? Über das Almosen geben, meine ich. Und dann kommt der dritte Abschnitt über das Fasten. Aber wir finden zwischen diesen beiden Abschnitten über das Gebet und des Fastens einen Einschub noch einmal zum Gebet. Seht ihr das? Wo es auch nicht direkt um Heuchelei geht, sondern dass wir nicht plappern sollen wie die Nationen. Und dann kommt das Gebet des Herrn, was er uns lehrt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen, das Ende. Und dann hat man den Eindruck, dass der Autor einen weiteren kleinen Einschub dazwischen schiebt, bevor er wieder diesen gewohnten Rhythmus weiterfährt und über das Fasten redet. Und das sind unsere Verse für heute. Die Verse 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und wir schauen uns hier relativ technische Sachen an in diesem Text, aber versucht zu folgen, weil ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir diese Verse richtig verstehen. Es gibt Ausleger, die hier sagen, dass die ursprüngliche Bergpredigt ohne diese merkwürdigen Einschübe gehalten wurde. Und die sagen, dass Matthäus in seiner Zusammenstellung der vielen Ereignisse und Predigten Jesu das Vaterunser einfach thematisch hier einordnet, weil es eben hier am besten passt im Matthäus-Evangelium. Wir finden das Vaterunser zum Beispiel bei Lukas auf eine Frage hin in Lukas 11. Eine Frage, wo Jesus dann antwortet und nicht eine ganze Predigt hält. Und jetzt hat Jesus ihnen dieses Gebet vielleicht mehrere Male gegeben und das ist durchaus möglich. Und es ist durchaus möglich, dass er in der Bergpredigt auch das erwähnt. Aber auf jeden Fall, ob es Jesus jetzt direkt in der Bergpredigt sagte oder ob Matthäus es hier thematisch einordnete, hat es dem Heiligen Geist gefallen, diese Verse hier als Einschub uns zu geben. Und in diesem Sinne sind diese Verse, die hier dieses Muster etwas durchbrechen, sind merkstrichwürdig. Sie passen nicht so ganz in die Symmetrie, sie fallen auf, man stolpert über sie, man soll sie bemerken. Und das sagt uns doch, wir sollten aufmerken, wenn Jesus hier diese Verse sagt. Wir sollten hinsehen, wir sollten darüber ins Nachdenken kommen. Wieso lehrt Jesus an dieser Stelle über Vergebung? Wieso gefiel es dem Heiligen Geist uns, diese Worte an dieser Stelle zu geben? Nun, Jesus hat ja eindringlich davor gewarnt, den Lohn beim Vater zu verlieren und zu verpassen. Und was uns hier besonders auffallen sollte, dass Jesus genau das wieder macht. Er warnt uns, den Lohn beim Vater zu verlieren. Er sagt ja eigentlich in diesem Text, wenn wir den Text wörtlich nehmen, ohne die Bereitschaft zu vergeben, und ich glaube, das ist der Hauptpunkt dieses Textes, ohne die Bereitschaft zu vergehen, wird nie ein Mensch den Lohn des Vaters erhalten. Ohne die Bereitschaft zu vergeben, wird nie ein Mensch den Lohn des Vaters erhalten. Und deswegen lesen wir diese Verse über die Vergebung hier in diesem Abschnitt, wo es um die Gefahr geht, den Lohn bei Gott zu verlieren. Und das unterstreicht doch den Sinn dieser Verse. Und der Sinn wird doch umso deutlicher. Jesus sagt, vergib uns unsere Schulden im Vers 12, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das heißt, im Vers 12 geht Jesus davon aus, dass nur derjenige erhört wird, der seinen Schuldnern vergeben hat. Und auf die Gefahr hin, dass wir diese Tatsache verpassen könnten, folgt der zweite Einschub eben hier, über den wir stolpern sollen, im Versen 14 bis 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und das ist doch Klartext. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Vergeben bei Menschen und unserer Vergebung bei Gott. Und dann, falls wir diesen Zusammenhang vielleicht noch nicht ganz so wörtlich nehmen, folgt Vers 15. Wenn ihr aber dem Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Nun, ich weiß nicht, was du machst mit diesem Text. Vielleicht ist deine Reaktion, wirklich? Also Jesus hat das hier wirklich gesagt. Wusste Jesus nicht, dass wir aus Gnade gerettet sind und das alleine durch den Glauben? Und jetzt scheint Jesus hier zu sagen, wir müssen auch vergeben, damit uns vergeben wird. Oder vielleicht sagst du, Jesus, wirst du nicht drei Kapitel später im Matthäus-Evangelium einen lahmen Menschen seine Sünden vergeben, ohne Vorleistung und nur auf seinen Glauben hin? Aber wenn wir unsere Bibel mit offenen Augen lesen, dann werden wir immer wieder solche Verse finden. Wenn wir nur an Matthäus 18 denken über Vergebung, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Wer die Geschichte kennt, das klingt doch so, wie wenn Jesus sagen würde, dass Gott oder der König in dieser Geschichte seinem Diener zuerst vergibt und dann dieser seinem Mitknecht nicht vergibt und der König dann seine Vergebung irgendwie wieder zurücknimmt, nicht wahr? Also Gott nimmt seine Vergebung wieder weg, wenn wir nicht vergeben. Ist das die Aussage? Und diese Verse, die tendieren dazu, das irgendwie ungemütlich zu sein. Die geben ein unbehagliches Gefühl bei vielen. Es fällt uns theologisch viel leichter, Verse wie Kolosser 3, Vers 13 zuzustimmen. Vergebt euch gegenseitig, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Aber die Bibel macht das oft so, dass es Texte gibt, die beleuchten, was im Hintergrund passiert ist. Also Gottes souveräne Gnade, die uns bekehrt, die uns überwindet, die uns seine Herrlichkeit zeigt und die uns eben ein für alle Mal vergibt, die unsere Sünden ins tiefste Meer geworfen hat. Und dann gibt es aber auch Verse, die die menschliche Verantwortung beleuchten. Und manchmal finden wir diese Verse direkt hintereinander. Ein Beispiel ist Philipper 2, 12 und 13. Bewirkt eure Errettung mit Furcht und Zittern, also die menschliche Verantwortung, der Aufruf an den Menschen, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Der Blick hinter die Kulissen. Nun, was sollen diese Verse bei uns bewirken? Zum einen sind die Verse oder die Aussagen Jesu über Vergebung sind eine Warnung, eine ernste, eindringliche Warnung an diejenigen, die nicht seine Kinder, die nicht Gottes Kinder sind, die nur dazugehören. Es gab viele, die Jesu Jünger waren und Johannes betont das in seinem Evangelium, aber dann immer wieder verlassen sie ihn. Sie sind eine Weile, glauben sie an Jesus und dann verlassen sie, sie kehren weg wieder von Jesus, weil es zu ungemütlich wird. Und diese Verse sind eine Warnung an jeden, der nicht wirklich glaubt, an jeden, der nicht ein Kind Gottes ist. Und sollen uns aufzeigen, also sollen diese Personen aufzeigen, schau mal, du lebst mit unvergebenen Dingen und Gott wird dir nicht vergeben. Mit dem Gericht, mit dem du richtest, wirst auch du gerichtet werden. Aber zum anderen haben diese Verse für die Gotteskinder auch eine Bedeutung. Und diese Verse, die sollen uns nicht dazu bringen, dass wir verzweifeln und in endloser Grübelei versinken, ob wir denn jetzt wirklich Gottes Kinder sind, ob wir denn wirklich seine Vergebung je erhalten werden. Könntest du vielleicht vergleichen mit der Situation, wenn wir mit unseren Kindern sagen, heute gehen wir zum Spielplatz und es regnet vielleicht draußen und wir sagen aber, heute gehen wir zum Spielplatz und sie freuen sich schon und wir sagen dann, wir müssen aber dafür die Matschhose anziehen. Und wir sagen, wir gehen nicht zum Spielplatz, bis die Matschhose angezogen ist. Und unsere Kinder werden dann nicht beginnen zu verzweifeln und zu sagen, dann können wir ja gar nicht zum Spielplatz gehen, sondern die Kinder wissen einfach, meine Eltern fordern das von mir und sie helfen mir auch dabei. Also wenn die Matschhose nicht angeht, dann sind die Eltern da und helfen und bestehen auch darauf. Und mit der Zeit merken die Kinder auch, wie sinnvoll das ist, eine Matschhose anzuziehen auf dem Spielplatz, wenn es regnet. Und sie merken, dass sie erst passend werden müssen für den Spielplatz, um dahin zu gehen. Und so ähnlich ist es auch mit Vergebung. Wenn wir nicht vergeben, dann sind wir unpassend für den Himmel. Und Gott besteht darauf, bei jedem seiner Kinder, dass das Kind lernt zu vergeben. Und ohne Vergebung werden wir nie in das Reich Gottes eingehen. Also wir sollten die Worte Jesu nicht abtun und theologisch in eine Ecke schieben und sagen, ich muss nicht vergeben, weil ich ja einfach allein aus Glauben gerettet bin. Und wir sehen diese zwei Aspekte hier, nicht wahr, auch in diesem Kapitel. Jesus spricht einerseits seine Jünger als Kinder Gottes an. Wir sehen das sogar in diesem Vers. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Also er redet sie, er spricht sie an als Kinder Gottes. Und das haben wir das erste Mal doch gesehen, die Gnade, mit der Jesus uns anspricht. Als Gottes Kinder, als Gerettete, als Erlöste, Befreite, Geliebte, als Vergebene. Und wenn wir den Aufruf hören und wenn du ihn hörst, zu vergeben, dann denke daran, wer dich dazu aufruft. dann beginne ich nicht zu vergleichen mit Menschen oder mit den Leuten aus der Gemeinde, hat der schon so vergeben, wie er eigentlich müsste, sondern vergleich dich mit Christus. Welche Kosten nahm Jesus auf sich auf, um uns zu vergeben? Der sein Leben hingab, der seinen Ruf hingab, seine Einheit und die Freude, bei seinem Vater zu sein, der sich verlassen wägte am Kreuz und der in dieser Situation sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat uns vergeben, damit wir Vergebende werden. Und das sagt uns auch, dass wir vergeben, um seine Vergebung zu empfangen. Jesus warnt uns von der Gefahr, am Ende als unechte Kinder befunden zu werden und den Lohn nicht zu erhalten, vergeblich fromm gewesen zu sein, vergeblich Almosen gegeben, gebetet und gefastet. Und er sagt in 6, Vers 15: Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Er sagt das Gleiche, was er in Kapitel 5 schon gesagt hat: Wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und deswegen sagt uns dieser Text zwei Dinge. Und wir werden das Erste, will ich darauf noch eingehen jetzt am Ende der Predigt, und das Zweite, da wollen wir in der Gesprächsrunde dann etwas ausführlicher darauf eingehen. Das Erste, was uns dieser Text sagt, ist, warum wir vergeben sollen. Und das Zweite, was der Text sagt, ist, wie wir vergeben können. Warum wir vergeben sollen und wie wir vergeben können. Und die Antwort auf die erste Frage, warum wir vergeben sollen, ist, die Antwort ist, weil wir selbst Vergebung brauchen. Zu vergeben ist der einzige Weg, wie wir jemals bei Gott Vergebung erhalten werden, dadurch, dass wir selbst vergeben. Das heißt, es sagt uns, Vergebung ist nicht einfach nice to have. Es ist nicht einfach, ich bin jetzt Christ und ich müsste eigentlich in meine Vergebungsbereitschaft wachsen. Sondern Vergebung ist entscheidend für deine Seele. Und ich möchte dich persönlich fragen, hier am Ende dieser Predigt: Bist du ein Mensch, der Bitterkeit aufbewahrt? Bist du schnell gekränkt? Bist du ein Mensch, der viel über erlittenes Unrecht nachdenkt? Und hegst du diese Gedanken, statt sie fortzugeben? Pflegst du sie? Wir haben gesehen, dann vergiftest du dein Umfeld, deine Seele. Dann schließt du die Türen zum Himmel vor deinem Gesicht und du wirst vor Gott stehen mit deinen Sünden ohne Vergebung und ohne Hoffnung. Und vielleicht, wie wir gesehen haben, bist du auch ein Typ, der zwar schnell vergisst und sagt, schwamm drüber, aber eben der Mensch, der die Dinge bewahrt und im richtigen Moment hervorholt. Und seht ihr, beides sind Formen der Bitterkeit. Beides steht dem Befehl Gottes entgegen: Vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Ich möchte dich auffordern, dich bitten, wenn das der Fall ist, dann wache auf und erkenne den gefährlichen Zustand deiner Seele. Schau nicht nur, wie schön der Weg des Friedens wäre, sondern erkenne auch, wie tief der Abgrund ist vor dir, wie schlüpfrig deine Pfade sind. Fliehe dann zu Christus, der dich retten kann von der Sünde der Unversöhnlichkeit. Wir haben es hier mit dem Arzt zu tun, der zu uns spricht, der für die Sünder gekommen ist, für diejenigen, die nicht vergeben können. Fliehe zu ihm, beginne zu flehen zu Gott, dass der Fürst des Friedens einziehe in dein hartes Herz und es verändere zum Frieden in deiner Familie und in deinem Umfeld. Beginne zu Gott zu kommen. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ich möchte es bei diesem Aufruf belassen hier, bei diesem Text, weil das, glaube ich, die Hauptstoßrichtung dieser Aussage von Jesus ist. Und wenn du zu Gott so kommst, dann wirst du die Antwort finden. Und Gott wird dich erhören. Gott lässt sich erbitten von dem, der ihn aufrichtig sucht. Und ich bitte dich, tu das. Und wir werden dann in der Gesprächsrunde dann auf die Frage schauen, wie können wir vergeben? Ich möchte hier mit Gebet schließen, aber euch vorher Zeit geben, persönlich darauf zu antworten im Gebet. Und ich mache dann den Schluss. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns den Weg des Friedens zu lehren. Wir danken dir für seine Worte, sowohl der Gnade als auch der Autorität. Siehe die Güte und die Strenge Gottes. Und Herr, so finden wir beides in dem, was Jesus uns sagt. Wir finden seine Güte, seine Gnade, seine Freundlichkeit dem Menschen. Wir finden, wie er mit einem neunfachen Refrain glückselig beginnt, wie er uns aufzeigt, wie er den Weg zum Glück beschreibt und uns eindringlich auffordert, diesen Weg zu gehen, uns einlädt. Wir sehen die Gnade darin, dass er uns anspricht als Gottes Kinder. Wir sehen seine Gnade darin, dass er dafür zum Kreuz gehen will und wird. Wie er den Menschen vergibt, als der Mensch noch Feind ist. Und wie er selbst für seine Jünger stirbt, die ihn nicht verstehen und die ihn sogar verraten und verlassen. Herr, und so sehen wir die Freundlichkeit deines Sohnes und freuen uns in dieser Freundlichkeit. Und wir sehen auch die Strenge, mit der er zu uns redet. Wir sehen immer wieder das scharfe, zweischneidige Schwert in der Bergpredigt, was unsere Motive durchtrennt und offenlegt vor dir. Wir sehen sowohl das Lamm als auch den Löwen, wir sehen den Retter als auch den König. Und so hilf uns, dass wir recht antworten auf diesen König. Und dass wir nicht nur Herr, Herr sagen und nicht nur Vergebung bejahen, sondern dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und bereit werden, Geduld zu üben, und Freundlichkeit demjenigen, der uns peinigt. Dass wir bereit sind zu vergeben, wie du vergeben hast. Und dass wir wie Thomas in der Apostelgeschichte so leiden und auch uns dahin geben können, während wir für Vergebung bitten für unsere Feinde. Herr, mach uns zu einem solchen Volk und wirke durch deinen Geist in uns. Amen.